Ereignisprogramm. Ihr dürft also jetzt in den Teams-Input gehen, oder? Nein? Ah, Sie bleiben da. Ich hätte es lesen müssen, was du mir auf den Zettel geschrieben hast. So, ihr Teams, seid herzlich willkommen. Ich habe eine gute Botschaft für euch heute. Wir wollen erstmal zusammen noch still werden und frische Luft reinlassen und Jesus einladen. So, Jesus Christus, wir heißen dich herzlich willkommen in unserer Runde. Du bist da, so wie du es versprochen hast. Das wollen wir uns jetzt bewusst machen. Und ich bitte dich für alle unter uns, die heute ganz besonders Ermutigung brauchen und Trost und neuen Lebensmut, dass du ihnen das schenkst. Ich bitte dich für jeden von uns, der Umkehr braucht, Korrektur, dass du ihm dazu verhilfst. Es ist ja deine Güte, die uns zur Umkehr leitet, uns hilft. Auch da bist du barmherzig. Manche von uns fehlt Perspektive, Orientierung. Herr, auch da bitten wir dich, dass du wirkst durch deinen Geist. Und ich bitte dich um Worte von dir, die uns allen helfen. Amen. So, wir sind mittels in einer Serie zum Thema Anbetung. Ein sehr zentrales Thema. Ich habe es letzten Sonntag, wenn ihr nicht da wart, man kann es auf der Homepage nachhören, das letzte Mal davon gesprochen, dass Anbetung eigentlich der Lifestyle im Himmel ist, während wir hier Gottesdienst feiern, während wir eine Anbetungszeit machen nach der Predigt, wird im Himmel ständig angebetet. Tausende, Millionen von Engel bilden einen fantastischen Chor und ehren Gott Tag und Nacht jeder Zeit. Ich habe auch gesagt, dass Anbeten keine Option ist, wo man vielleicht auch noch machen könnte, sondern Anbetung ist ein Gebot unseres Gottes, der gesagt hat, du sollst mich anbeten, du sollst neben mir keine anderen Götter haben, die du verehrst, sondern ich bin der Herr, dein Gott, bete mich an. Gott wartet darauf, dass du ihn ehrst und anbetest. Denn das ist das Einzige, was er sich selber nicht geben kann. Er kann sich selber nicht anbeten. Habt ihr über das mal nachgedacht? Das kannst du ihm nur freiwillig geben als ein Opfer, ihn anbeten. Anbetung heißt auch Antwort geben, denn Gott ist ja ein Gott, der dich jeden Tag beschenkt mit so vielen guten Sachen. Anbetung heißt einfach, Herr, ich danke dir und ich will dir dafür die Ehre geben und dich preisen und dich loben dafür. Und Anbetung ist auch eine Gnade. Ich werde das nächste Mal noch mehr dazu sagen, aber Anbetung heißt ja auch einfach eintreten in Gottes Gegenwart. Und das ist Gnade, dass du mit deinem Leben, so wie du bist, vor Gott, vor seinem Thron einfach mal zur Ruhe kommst und Frieden findest, dich wieder ganz neu einmitten kannst bei ihm, deinem Gott. Das ist ein Ort der Gnade, wo Gott dich beschenkt. Arne Kopfermann, er ist ein Lobpreisliedschreiber, er hat Folgendes gesagt. Gott wird durch dich am stärksten geehrt, wenn du in ihm eine tiefe Zufriedenheit gefunden hast. Wenn dein Gott die Quelle für deine Lebensfreude, für deine Kraft, für deine Energie ist und du sagst, hey Herr, du bist alles für mich. Das ist das, was Gott am meisten ehrt. Aber wisst ihr, Anbetung ist natürlich noch viel mehr als nur Lieder singen jetzt in der Kirche. Es ist auch mehr als dann hier im Lobpreis, wenn wir das dann nachher im Gottesdienst machen, dann plötzlich parat zu sein und Gott anzubeten, wenn alle dabei sind. Es ist zwar schön, aber wisst ihr, Anbetung beginnt zunächst mal nur zwischen dir und deinem Gott. Ich war mit meiner Frau vor 4 oder 5 Jahren auf Teneriffa, da haben wir Freunde besucht. Wir waren in einem Dorf, das war überhaupt nicht touristisch, das war das Schöne dran. Und wir haben so die ganze Gegend dort im Nordwesten abgeklappert, die ganzen Dörfer. Und da hat mich ein Erlebnis sehr berührt. Ich habe mir eine Kirche angesehen, so eine kleine Dorfkirche. Und diese Dorfkirche, da war kein Tourist, gar nichts. Und ich stand so drin und die Kirche war leer. Gertraud war draußen noch in einem der Geschäfte. Und während ich da so in die Kirche reinstehe, einfach mal so die Stille genieße, kommt ein junger Priester rein, der hatte Weihrauch in seiner Schale und ging so weihrauchschwenkend durch die ganze Kirche. Ich dachte, oh, jetzt machen die wahrscheinlich gerade irgendwie Gottesdienst und das ist schon die erste Vorbereitung. Aber es war Wochentag, es war Nachmittag, es war kein Gottesdienst, es war gar nichts. Da begriff ich, dass dieser Priester mit diesem Weihrauch durch die Kirche ging und auf seine Art Gott seine Ehrerbietung, seine Anbetung gebracht hat. Es war, der hat gar nicht gesehen, dass ich in der Kirche war, ich war ganz hinten. Da war nur er und sein Gott. Und ich begriff, das war für ihn ein Ausdruck, nur du und ich, Herr, und ich bete dich jetzt an. Auch wenn niemand zuguckt, wenn ich ganz alleine bin, ich gebe dir alle Ehre. Das hat er so auf seine Art gemacht, das hat mich tief berührt. Wisst ihr, Lobpreis beginnt nicht erst dann, wenn wir alle zusammen sind. Auch bei einer Band beginnt es nicht erst dann, wenn dann alle Leute da sind, sondern Anbetung beginnt ganz im Privaten. Wenn du am Morgen, so hoffe ich, mit deinem Gott redest, dann beginne mit Anbetung. Zeige ihm dein Herz und bete ihm an und danke ihm dafür. Anbetung ist also mehr als nur Lieder singen im Gottesdienst. Es ist im Grunde genommen eine Lebenshaltung. Paulus sagt den Korinthern, was immer ihr auch tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird und dass ihr für niemand ein Glaubenshindernis seid. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis als Insider, als Pastor, nicht alles, was in den Kirchen geschieht, ist Anbetung. Sieht manchmal nur so aus. Nicht alles ist Anbetung, aber, sagt Paulus, du kannst mit allem in deinem Leben Gott anbeten und ehren. Mit allem, was du tust. Wenn du am Putztag hier den Lappen schwingst, das ist Anbetung mit dem Lappen in der Hand. Kann man mit einer anbetenden Haltung machen. Ihr sitzt auf Stühlen, die habe ich beim letzten Mal geputzt mit ein paar Leuten zusammen. Wir haben das mit Hingabe gemacht für Jesus. Man kann eigentlich alles, ob du Geld ausgibst beim Einkaufen oder ob du Geld verdienst beim Schaffen. Paulus sagt alles. Du kannst alles mit einer ganz anderen Haltung tun. Du kannst mit allem Gott ehren und achten. Und wenn wir das nicht tun, sagt er hier, dann kannst du sogar ein Glaubenshindernis sein für andere. Habt ihr euch das mal durch den Kopf gehen lassen? Wenn wir die Dinge nicht mit einer Haltung machen, die Gott ehrt, kann es sein, dass wir Menschen den Weg zum Glauben versperren, weil sie uns nämlich durchschauen. Weil sie nämlich spüren, dass das, was wir sagen, nicht mit dem übereinstimmt, was wir leben. Ich habe euch das letzte Mal schon einige Stellen gesagt, da kann Gott dann manchmal auch sehr, sehr direkt werden. Ich habe heute Morgen noch mal eine Stelle gelesen, wo Jesus den Pharisäern sehr ins Gewissen redet. Er sagt zu ihnen, wie treffend hat Jesaja über euch gesagt, mit euren Worten ehrt ihr mich, aber mit eurem Herzen seid ihr weit weg von mir. Die Pharisäer waren ja Experten, sie gaben sich so, als würden sie alles glauben und alles umsetzen, was Gottes Wort sagt. Aber in Wirklichkeit haben sie oft die Worte Gottes so verdreht, dass es für sie passt. Und da redet Jesus ihnen ins Gewissen. Wir können zum Glaubenshindernis werden. Andererseits können wir, wenn wir eine anbetende Haltung haben in unserem Alltag, können wir der Türöffner für den Glauben sein. Die ersten Christen in Jerusalem, da heißt es, sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Bei allem, was sie taten, haben sie Gott geehrt. Mit einem ganz ehrlichen Herzen, das überfließend war von Freude, von Anbetung. Und die Folge, jeden Tag kamen Menschen zum Glauben. Es hat etwas mit unserem Lebensstil zu tun, ob Menschen Gott erkennen und finden und nach ihm fragen. Es hat etwas mit deiner Haltung zu tun. Wisst ihr, mich bewegt es etwas sehr, dass ich jetzt schon fast 2 Jahre in der Gemeinde bin, wir aber noch genauso viele sind wie vor 2 Jahren. Warum ist diese Kirche nicht voll jeden Sonntag? Warum müssen wir nicht schon über einen neuen Gottesdienst nachdenken? Warum? Diese ersten Christen, die waren so überfließend von Anbetung, dass es wie ein Magnet wirkte und alle ins Fragen kamen und sich Gott zugewendet haben. Und Ich habe mir als Pastor natürlich auch die Frage gestellt, hat es auch mit mir zu tun? Also ich bin manchmal sehr nachdenklich und sehr selbstkritisch. Und ich dachte, ich muss da vielleicht auch mal Buße tun für euch. Auch ich bin manchmal mit den Worten sehr, sehr vorbildlich und fromm. Da bin ich nicht anders als die Pharisäer. Ich war diese Woche sehr, sehr hässig auf meine Frau. Ich habe richtig ihr Mühe gemacht. Musste mich dann entschuldigen. Ich hatte diese Woche eine sehr, sehr komplizierte Sitzung. Ich war genervt. Und ich war fordernd in meiner ganzen Art. Und ich war ab innerlich sogar gekocht. Ich kann mich ja dann sehr gut zurückhalten und die Emotionen bremsen. Aber eigentlich war ich richtig sauer. Ja, da musste ich mir sagen, lieber Thomas, gell, so wie du manchmal so lebst, deiner Frau gegenüber, Menschen gegenüber und so weiter, es ist doch auch nicht alles so fromm bei dir. Vielleicht solltest du das mal deiner Gemeinde sagen, dass sie wissen, auch du brauchst Vergebung, auch du musst umkehren. Und ich muss euch sagen, manchmal sind auch meine Motive, auch als Pastor, meine Gedanken, mein Herz nicht immer ganz rein. Und Gott hat selber zu mir gesprochen und sagt, Thomas, du musst das mal sagen und du musst auch selber umkehren. Ganz bewusst die Grenze setzen, wo du merkst, das ist nicht das, was Gott sich gedacht hat. Und musst Gott an dein Herz wieder neu ranlassen. Und mein Wunsch ist eigentlich, dass ich euch heute in der Predigt nicht nur irgendwelche geistlichen Wahrheiten weitergebe, sondern ich möchte gern, das ist mein Gebet, dass Gott uns alle irgendwie wachrüttelt und auch zur Umkehr leitet, dort, wo wir es brauchen. Es beginnt, wenn es um die anbetende Haltung geht, es beginnt eigentlich mit der Hingabe. Wir ehren Gott am stärksten mit unserer Hingabe. Und da ist Maria, finde ich, ein Beispiel, wo wir sehr wach hören sollten. Maria ist in ihrem Zimmer, da erscheint ihr der Engel des Herrn und sagt, hey Maria, sie erschrickt zu Tode und sie hat auch allen Grund dazu, denn die Message, die jetzt folgt, ist wirklich der Hammer. Er sagt zu Maria, Maria, du wirst schwanger werden und du wirst den Sohn Gottes zur Welt bringen. Und sie sagt, meine Güte, wie soll denn das passieren? Ich habe gar kein Verhältnis mit einem Mann. Das heißt halt, sie war verlobt, aber kein Verhältnis. Da waren damals noch die Freunde. Klar, man schlief nicht vor der Hochzeit miteinander. Ja, ich habe gar kein Verhältnis zu einem Mann. Und der Engel sagt, weißt du, Maria, das macht der Heilige Geist. Von dem wirst du schwanger werden. Was für eine Botschaft für eine junge Frau. Einen jungen Teenager. Und Maria sagt, ach Herr, ich hatte doch ganz andere Pläne. Ich hatte doch ganz andere Ideen für mein Leben. Ich hatte mir das doch alles ganz anders vorgestellt. Bitte nicht. Na, ihr wisst, was sie gesagt hat. Das hat sie nicht gesagt. Sie hat gesagt, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Es ist die absolute Hingabe an Gott, das, was seine Pläne sind, was sein Wille ist, was seine Ziele sind. Herr, wenn du das für richtig hältst, dann bin ich parat. Und ich wollte mir diese Haltung mit euch noch mal etwas genauer ansehen. Ich habe schon das Flipchart parat gemacht. Ihr wisst ja, meine Zeichenkünste sind legendär. Es gibt eine Diskrepanz zwischen uns und der Haltung von Maria, wie ich es beobachte. Nicht nur in der jüngeren Generation. Da sagen wir, machen wir wie einen Vertrag mit Gott. Da schreiben wir ganz groß drüber. Das ist mein Wille, meine Ziele, meine Wünsche. Und dann schreiben wir Gott so wie so einen Wunschzettel. Ich möchte das und ich habe diese Idee und das wäre noch ganz lässig für mich. Und das würde mir auch noch gut in den Kram passen. Guck mal, Herr, ich gebe dir mal das, was ich mir vorstelle. Und jetzt bitte ich dich, dass du das unterschreibst und segnest. Das würde ich mir gern wünschen. Ja, dann darf Gott hier noch unterschreiben. Ne? Sag ich so, dann mache ich das so, wie du das willst. Ist das die Haltung von Maria? Die Haltung von Maria ist so, sie hält Gott ihr Leben hin und sagt, Herr, ich möchte deinen Willen erkennen. Ich möchte deine Ziele, deine Pläne für mein Leben erkennen. Ich bitte dich, dass du mir das alles mitteilst. Schreib's auf, gib's mir. Ich will das wach hören. Ich möchte es gern umsetzen. Ich möchte, dass du zum Zug kommst in meinem Leben. Und ich möchte dir die Vollmacht dazu geben, ich gebe mich dir ganz hin, du darfst an mir wirken, wie du das willst. Du darfst mich gebrauchen, wie du willst. Du darfst mich verändern, wie du willst. Du bist Gott und ich gebe mich dir hin. Versteht ihr diesen feinen Unterschied? Mich dünkt, wir haben in unserer Zeit das ein Stück weit verkehrt. Ich möchte noch eine Zeichnung noch mit anfügen. Das soll ein Thron sein, der Thron deines Lebens. Und mich dünkt, oft ist es bei uns Christen so, da sitzen wir auf dem Thron, wir haben eigentlich das Sagen in unserem Leben und Gott, der darf dann hier zu unseren Füßen sitzen als unser Diener, als unser Befehlsempfänger und sagen, hey, guck mal Gott, ich wünsche mir noch das von dir und das darfst du machen, bitte mach doch das. Dabei hat Jesus gesagt, wenn du Christ werden möchtest, wenn du wirklich Leben finden möchtest, dann muss es wie einen Herrschaftswechsel geben, einen Herrschaftswechsel. Dass du von deinem hohen Ross, von deinem Thron runtersteigst und du lässt einfach mal jetzt Gott regieren. Und du sitzt wie Maria zu seinen Füßen und sagst, Herr, jetzt regiere du in mir, jetzt bestimme du. Du bist der König, du bist der Chef. Ich will dein Kind sein, ich will dein Diener sein. Maria sagt, ich bin die Dienerin des Herrn, ich bin parat. Versteht ihr diesen Unterschied? Anbetende Haltung beginnt mit Hingabe. Ich möchte dir Folgendes sagen, wenn du in deinem Leben immer noch so eine gewisse Leere fühlst und Gott immer noch missbrauchst als den Erfüllungsgehilfen für das, was du dir ausgedacht hast, wird dein Leben nicht zum Ziel, zur Bestimmung finden. Aber du kannst heute einmal ganz bewusst sagen, Herr, und ich gebe dir mein Leben, ich gebe es hin. Ich möchte, dass du zum Zug kommst. Ich möchte nach deinen Plänen leben. Das wird dein Leben verändern. Und Gott hat gute Pläne. Aber ich möchte euch aufrufen, Gott nicht zu missbrauchen für das, was ihr euch ausdenkt. Maria drückt aus mit dieser Hingabe, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, du sollst groß werden. Das ist mir wichtig. Das ist Hingabe. Hier hast du mich. Ich bete dich an, durch meine Haltung. Es beginnt mit Hingabe. Und dann, wenn diese Haltung stimmt, wenn wir uns hingegeben haben, dann alles andere folgt dann, dass wir mit allem, was wir tun, Gott anbeten werden, weil die Haltung stimmt. Und die Bibel nennt uns jetzt ganz viele Beispiele, wie wir Gott ehren können, wie wir uns ihm hingeben können. Und ich möchte euch einfach mal ein paar davon mal vorlesen und ein Stück erklären, weil das sind manchmal sehr konkrete Dinge, die uns zum Nachdenken anregen. Zum Beispiel können wir Gott ehren durch unsere guten Taten. Da sagt ja Jesus, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und wisst ihr, wir haben jeden Tag so viele Möglichkeiten, gute Werke zu tun, irgendwie und irgendwann. Jeden Tag. Und ich denke, wir sollten wach dafür sein. Jetzt letzte Woche, ne? Ich gehe zum Mittagessen, Gerhard hat schon gekocht, ich war etwas in Eile, ich gehe durch die Unterführung, weil die Schranke zu war, durch die Bahnhofsunterführung und da kommen mir zwei so Afrikaner entgegen mit riesen Koffern. Ich merkte, die irren so unbeholfen darum, die suchen was. Und ich bin ja Englisch total perfekt und da habe ich mit meinem besten Englisch versucht, sie zu fragen, can I help you? Und sagen, oh yes. Und ich habe, where do you come from? Also wo kommt ihr her? Ah, Trinidad, Tobago, oh ja, great Fußball Nation. Ich habe gesagt, ihr seid eine riesen Fußballnation, da war das Eis schon gebrochen, sie lachten. Sie waren ja mal bei der Weltmeisterschaft dabei, zumindest in der Vorrunde. Und ich habe sie gefragt, kann ich helfen, wo wollt ihr denn hin? Ich sage, ja, sie wollen ins Hotel Schiff, das ist ein Ärztekongress hier. Habe ich gesagt, oh, wir seid da gerade in die falsche Richtung unterwegs. Bin ich mit ihnen nochmal raus vor den Bahnhof. Habe gesagt, guck mal, ihr müsst da lang gehen, durch Städtle durch, wir haben die schönste Stadt in der ganzen Umgebung, guckt euch das an und dann geht ihr da runter. Und da habe ich gesagt, welcome in Switzerland. Und da haben sie mich angelächelt, waren so dankbar, dass sie dann nie noch in die falsche Richtung geeiert sind. Das war jetzt gar kein großer Akt, es hat mich selber fröhlich gemacht, mit den zwei Männern da zu reden und ihnen zu helfen. Und wisst ihr, solche Sachen gehen oft bei uns unter in der Hektik, wir haben so viel zu tun, aber Gott schickt uns manchmal einfach so Leute wie bei mir, die zwei Afrikaner über den Weg und Und das erlebst du jeden Tag, deine Nachbarn, Familie, irgendetwas. Gott sagt, lass doch die Leute das sehen, dass ihr Gott anbetet mit eurem ganzen Leben, tut ihnen was Gutes, hört ihnen zu, helft ihnen. Das muss gar nicht übertrieben sein. Das sind oft die ganz alltäglichen Dinge. Dann werden auch sie eure guten Taten sehen und auch euren Vater im Himmel preisen. Das ist ja noch verrückt, dass wenn wir das tun, Menschen auch in die Richtung gelenkt werden, dass sie sagen, ich möchte diesen Gott auch anbeten, ich möchte ihn auch ehren. Auch da sind wir wieder Türöffner, versteht ihr? Das kommt nämlich oft in der Bibel. Wir können Gott mit guten Werken ehren und wir können Gott durch Glauben und durch Gehorsam ehren. Und da ist Noah jetzt ein Beispiel. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Was man noch nicht sah, war diese Ankündigung Gottes, dass er nämlich Gericht üben wird, dass er die Sintflut schicken wird, die alles wegspült und dass er nochmal neu beginnen möchte mit Noah und seiner Familie. Es war ein waghalsiges Unterfangen, da so ein Rettungsboot zu bauen, denn das war ja im Grunde genommen nicht nur ein Rettungsboot, es war ja ein Ozeanriese mit den Ausmaßen. Er und seine Familie sollten das Ding zusammenzimmern, meine Güte, was für eine Überforderung. Ja? Also der Noah, der hat sich manchmal bestimmt auch gedacht, mein Gott, der Gott hat Ideen, also wirklich. Ja? Und es war weit und breit in dieser trockenen Gegend nichts zu sehen von irgendeinem Ozean oder irgendetwas. Und die Leute haben ihm den Vogel gezeigt, wahrscheinlich haben gesagt, meine Güte, der Noah ist jetzt völlig durchgeknallt, jetzt baut er hier im Trockenen ein Schiff, es ist ja gar kein Gewässer in der Nähe. Und das hat offenbar den Noah überhaupt nicht gejuckt, sondern er hat das Gott einfach geglaubt. Und was noch viel wichtiger ist, er hat danach gehandelt. Und damit hat er Gott geehrt, lesen wir in der Bibel. Damit hat er Gott geehrt. Er hat geglaubt, was in Gottes Wort steht und hat sein ganzes Leben ab da danach ausgerichtet. Mit allem, was er dachte, plante, tat, war auf das, was Gott ihm gesagt hatte, ausgerichtet. Ich habe euch eine Bibel mitgebracht von mir. Und wisst ihr, ich habe gemerkt, wir leben so unser Christsein manchmal nach dem Prinzip der vorperforierten Bibel. Kennt ihr das? Eine Bibel mit perforierten Seiten, wo man den Eindruck hat, das ist nicht so wichtig, dann kann man das ja rausreißen, ne? Wir lesen ja oft so unsere Bibel selektiv, wir denken, oh ja, das ist mein Lieblingsvers, der Herr hat mich lieb und er vergibt mir, ah, oh, das ist super, ah, ich soll um Vergebung bitten, na gut, okay, ah, ich soll sogar meine Feinde lieben, ich soll mich versöhnen, oh, das ist schwierig, das ist jetzt also, da haben wir ja, kann man, ja, dass der Herr mich tröstet und mir nahe ist, wenn es mir schwierig geht, ist fantastisch. Ah, ich soll meinen Glauben weitergeben, ich soll Mut, oh ja, nee, das machen wir gerade mal raus. Ah, jetzt kommt ja wieder, dass er immer bei mir ist, das ist fantastisch, gell? Er ist bei mir, er liebt mich, super, klasse. Oh, Glauben bedeutet auch Leiden. Oh, das ist jetzt irgendwo, das hat man halt früher so gesehen, das kann man heute nicht mehr so. Versteht ihr, ihr könnt entsetzt sein, aber genauso, denke ich, leben wir doch oft, oder? Wir picken uns raus, was uns in den Kram passt, in unsere persönliche Theologie. Aber Mark Twain hat gesagt, wir machen nicht die Stellen in der Bibel Mühe, die ich verstehe. Wir machen die Stellen Mühe in der Bibel, die ich genau verstehe. Wo ich genau weiß, was Gott will, weil ich weiß, ich bin jetzt herausgefordert. Ich möchte euch sehr ermutigen, Gottes Wort mal wieder ernst zu nehmen und gerade die Stellen, die euch Mühe machen, wieder umzusetzen. Denn Gott hat es gesagt. Du ehrst Gott nicht, indem du das rausreißt und ignorierst, was dir nicht passt. Sondern du ehrst Gott, indem du sagst, es ist dein Wort und du forderst mich dazu auf und du gibst mir aber auch die Kraft, das umzusetzen, deshalb mache ich das. Ich möchte dich fragen, hat deine Bibel vorperforierte Seiten? Du kannst Gott noch ganz anders ehren. Zum Beispiel, mit deinem Körper. Paulus schreibt den Korinthern, und warum er es den Korinthern schreibt, ist mir ganz klar. Er schreibt ihnen: Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür bezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Wir können also offenbar mit unserem Körper, mit unserem Organismus, wir können damit eigentlich Gott auch anbeten und ehren, wie wir damit umgehen, sagt Paulus. Und das umfasst alles, was unseren Körper betrifft. Das Essen, die jungen Leute entdecken das ja heute wieder ganz neu. Man muss es nicht zur Religion machen, aber wir dürfen schon mal überlegen, was nehmen wir zu uns? Wovon ernähren wir uns? Wie viele Tiere werden vielleicht dafür gequält? Oder kaufe ich lieber das Fleisch doch bei einem Bauern aus der Gemeinde? Da weiß ich, wo es herkommt. Und dass die Tiere wirklich gut gehalten sind. Ich finde, wir dürfen uns langsam über das auch als Christen wieder mal Gedanken machen. Finde ich. Denn auch diese Tiere sind die Kreatur von Gott. Wie wir unseren Körper auch pflegen, wir genug schlafen und so weiter, das ist alles sehr wichtig. Paulus sagt, denn da drin wohnt ja Gottes Geist für euch als Christen. Achtet auf diese Behausung, dass sie so ist, dass Gottes Geist gern dort drin ist, drin wohnt. Worum es den Korinthern sagt, hat natürlich noch einen anderen Zusammenhang, nämlich, weil dort in Korinth, müsst ihr wissen, die hatten dort ganz verschiedene Götter, die sie anbeteten. Es gab zum Beispiel Tempel, wo man Gott anbetete, indem man mit einer Tempelprostituierten schlief. Das ist eine ganz eigenartige Form, aber das haben die praktiziert. Wir lesen noch bei den Korinthern, dass es generell im ganzen sexuellen Bereich drüber und drunter ging. Da schlief man mit diesem, mit jenem. Es war eigentlich die 68er-Bewegung, war dort schon längst angebrochen. War alles möglich, alles war erlaubt, also es war ja, wenn es dir Spaß macht, also meine Güte, das ist doch nicht, das darf man nicht so eng sehen. Und da haben die sehr fröhlich und frei gelebt und jetzt sind die zum Glauben gekommen, die Korinther, und Paulus hat gemerkt, sie sind zwar schon ein Stück Christ geworden, aber gerade was den Körper betrifft, was das Sexuelle betrifft, da haben die einfach, da müssen sie wie noch eine Umkehr erleben. Da nehmen sie Gottes Maßstäbe noch nicht ernst. Die Treue in der Ehe und so weiter. Und er redet ihn sehr ins Gewissen und er sagt dann auch in diesem Zusammenhang, flieht der Hurerei und der Unzucht. Ich möchte das uns allen zurufen. Ich habe festgestellt, manchmal denke ich, auch wir Christen sind da locker geworden. Wir denken, ja, wenn es dann nicht mehr so passt, dann trenne ich mich von meiner Frau. Oder warum soll ich nicht schon vor der Ehe jetzt schon mal alles ausprobieren im sexuellen Bereich? Man muss ja wissen, ob man zusammenpasst. Und warum soll ich mich nicht ab und zu mal im Internet ein Stück weit befriedigen mit Pornografie? Ich meine, wisst ihr, das Verrückte ist, wir machen es genauso wie die Menschen um uns herum, die Gott nicht kennen. Und Paulus sagt, flieht vor dem weg, denn das lasst ihr in euren Körper ein und dann ist eure Behausung für Gottes Geist nicht mehr attraktiv. Und wenn ihr euch manchmal so geistlos fühlt, so träge, so leer, so ohne Leidenschaft, dann hängt es vielleicht auch damit zusammen, dass ihr umkehren müsst und diese Behausung wieder mal reinigen und als Schuld hinlegen und sagen, bewusst, Herr, ich trenne mich von dem und ich lade dich neu in mein Leben ein. Wisst ihr, wir können uns die Sachen, die Gottes Wort uns sagt, nicht so zurechtlegen, dass es für uns passt, sondern Gottes Wort steht fest und ist ein guter Wille und er hilft dir zum Leben. Noch ein Aspekt. Wir können Gott ehren in unserem liebevollen, im wertschätzenden Umgang miteinander. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Ich habe mal einen Buchtitel gelesen. Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Gell? So nach fast 2 Jahren ist ja unsere Kennenlernphase auch vorbei. Jetzt wissen wir schon ganz genau, ihr wisst, wo meine Macken sind. Ich weiß bei vielen von euch, wie ihr wirklich tickt. Das verleitet einen dann manchmal dazu, verächtlich auf den einen oder anderen zu sehen und da hat man plötzlich so eine gewisse Distanz. Aber wisst ihr, ich glaube, das hat Gott so gewollt, dass wir so ein bunter Haufen sind, wie wir sind, mit so unterschiedlichen Charakteren, mit so unterschiedlichen Geschichten. Denn die Liebe kann das überbrücken. Wir können miteinander einen Weg gehen zu Gottes Ehre. Wir können sein Reich bauen. Das können wir. Und wir ehren Gott, indem wir das miteinander immer wieder versuchen. Und wo es schief geht, uns vergeben, uns aussprechen, ehrlich sind, aber auch wertschätzend miteinander umgehen. Ich höre das manchmal noch zu selten, finde ich, dass man sagt, hey, es ist so schön, dass du da bist. Und ich finde, du hast eine starke Gabe in dem drin. Das solltet ihr euren Kindern schon zu Hause sagen, das sollten wir uns auch in der Gemeinde sagen. Da haben wir eine zu schweizerische Zurückhaltung. Alles ist ja selbstverständlich. Wisst ihr, ich war mit meinem Auto jetzt in Bern, die haben da einen Service gemacht und die haben das Auto innen gesaugt, außen tipptopp geputzt gemacht. Ich habe das dann jemandem erzählt in der Gemeinde, sag ich, das finde ich fantastisch. Die haben das ganze Auto tipptopp geputzt zusätzlich, einfach so gratis. Da hat derjenige gesagt, aber das ist doch normal. Das ist so typisch unsere Schweizer Haltung, das ist doch normal. Nein, es ist nichts normal. Nichts. Gott sagt, wertschätzt euch. Sagt es euch, wenn etwas gut ist. Sprecht das doch mal aus. Wie sehr baut dich das auf, wenn jemand dir etwas Gutes sagt und du spürst, das habe ich gut gemacht. Das müssen wir hören. Liebevoll und wertschätzend. Wertschätzung drücken wir auch darin aus, indem wir Menschen, die neu in unsere Gemeinde kommen, wirklich herzlich aufnehmen. Parat sind, Platz zu machen in unserer kleinen Gruppe, im Gottesdienst, dass wir auf sie zugehen. Ich möchte dir die Frage stellen, wann hast du das letzte Mal jemand ganz Neues willkommen geheißen, mal angesprochen oder sogar eingeladen? Nehmt einander an, nehmt alle herzlich auf, weil das Christus auch so gemacht hat. Unser Miteinander soll die Gastfreundschaft und Herzlichkeit von Christus widerspiegeln. Jetzt habe ich den vorletzten Punkt. Bin etwas langsam heute. Guck mal, man kann Gott ehren, indem man das, was man tut, aus Gottes Kraft macht. Ich will euch diesen Vers zeigen. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, sagt Petrus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden in der Gemeinde, dass Gott geehrt wird. Also es geht Petrus darum, dass alles, was wir tun, also nicht nur in der Gemeinde, auch außerhalb, wenn wir unsere Gaben einsetzen, dass wir sie einsetzen, so dass Gott damit geehrt wird, groß wird, sichtbar wird. Und die Tendenz ist ja bei uns, also ich spreche jetzt nur von mir, dass wir manchmal doch sehr stark die Dinge, die uns Gott gegeben hat an Begabung, einsetzen, damit die Leute auch uns ein Stück weit Applaus geben. Vielleicht bin ich da ganz daneben, aber ich denke manchmal, ist uns doch schon sehr wichtig, dass die Leute sehen, was wir machen und was wir alles opfern in unserem Einsatz. Und das führt ja zu so einer eigenartigen Eitelkeit dann auch und dass wir dann schnell beleidigt sind, wenn man uns nicht gebührend dankt für unseren Einsatz. Und ich glaube, Paulus möchte hier sagen, ihr seid zwar alle begabt, das hat Gott gemacht, aber ihr müsst wie diese Begabung veredeln lassen, noch durch Gottes Geist, durch seine Kraft, dass ihr es einsetzen könnt zu seiner Ehre. Seht ihr, wir machen sehr vieles aus unserer eigenen Kraft, wir sind ja auch alle wahnsinnig begabt. Aber dann am Schluss ist, wenn wir es aus unserer Kraft machen, dann so, dass die Leute uns Lob geben und uns danken und wir dann sagen, hey, toll, der Lorenz ist ein super Typ, was der alles kann und wie der predigen kann und also wirklich fantastisch. Aber da hat ja Gott keine Ehre. Ich glaube, am meisten ehren Gott die Sachen, die wir aus einer Ohnmacht heraus tun, wo wir sagen, Herr, du hast mich begabt, ich weiß, aber mir fehlt die Kraft. Und ich möchte es gern aus deiner Kraft machen, dass das, was ich tue, wirklich etwas bewegt. Dass ich es mit Liebe tun kann. Dass du groß wirst. Ich strecke mich aus nach deiner Kraft. Du bist der, der das Gelingen geben muss. Ich strecke mich nach deiner Kraft aus, nach deinem Heiligen Geist. Und dann ist die Folge, dass Menschen nicht für dich Beifall klatschen, sondern sie sagen, hey, fantastisch, das ist ein Gott. Ich möchte ihn auch anbeten. Dann wird er groß. Dann wird er geehrt. Und du selber wirst befreit, du musst nicht immer alles raushängen, was du alles gemacht hast und geleistet hast. Gell? befreiend. Aber Gott wird groß und ihm wird gedankt. Und ich habe noch etwas Letztes. Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und will ihn hoch ehren mit Dank. Das ist die schöne Verbindung. Wir können, indem wir singen, indem wir miteinander eine Lobpreiszeit haben, wie wir es jetzt haben werden, können wir Gott wirklich ehren und wir können ihm gleichzeitig auch danken. Und ich habe mir gedacht, das können wir auch mal ganz praktisch machen, indem ich habe wieder mal Zettel ausgelegt, das ist da drüben, und Stifte. Und ich dachte mir, während wir singen, könnt ihr gerne vorkommen und sagen, ich möchte meinen Dank wie ein Gebet einfach mal aufschreiben, mit zu den Sachen vom letzten Mal kleben, einfach mal das mal ausdrücken. Herr, ich bete dich an, ich will dir Antwort geben, du schenkst mir so viel, ich danke dir dafür. Und gleichzeitig wollte ich euch schon einladen, während der Anbetungszeit, dass der Bernie und die Esther, die sind parat, auch mit euch zu beten. Manche von euch haben Kummer, manche von euch sind in Schwierigkeiten. Dann kommt, wir sind in der Gegenwart von Gott, während wir ihn anbeten, und wir wollen ihm das bringen, was uns bewegt, auch unseren Dank. Und vielleicht bist du auch dabei und sagst, ich möchte eigentlich heute mal ernst machen und mein Leben Gott hingeben. Dann komm und hab ein Zeugen dabei und gib Jesus dein Leben und die Herrschaft über dein Leben. Vielleicht willst du umkehren und Gott hat zu dir gesprochen. Dann such dir ein Zeugen, komm hier vor und bring das, was dich belastet, vor Gott und lass dir Vergebung zusprechen, dass du umkehren kannst. Seid ihr parat? Ich würde euch einladen, aufzustehen, Jesus anzubeten und zum Gebet zu kommen.